Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Heute mit Katja Weber. Schön, dass ihr dabei seid. Willkommen. 1949 ist das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft getreten. Vor 70 Jahren also. Heute soll es hier bei uns um einen einzigen Artikel des Grundgesetzes gehen, um Artikel 5. Dieser Artikel ist für unsere Arbeit hier im Hörsaal ausgesprochen wichtig. Er gewährleistet die Freiheit der Informationsverbreitung, die der Meinungsbildung und die der wissenschaftlichen Forschung als Grundrecht. Folgendes wird uns darin zugesichert. Absatz 1. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Absatz 2. Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. Absatz 3. Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. Gerade dieser dritte Absatz, der zur Freiheit der Wissenschaft, steht bei uns heute im Fokus. Dieser Freiheit verdanken wir die vielen ausgezeichneten Vorträge, die wir euch im Hörsaal vorstellen können, auch den von Reinhard Merkel, um den es heute gehen soll.
Alle Menschen streben nach Wissen von Natur aus. Forscher, so heißt es in der einschlägigen europäischen Charta von 2005, sollten ihre Forschung in den Dienst der Menschheit stellen. Wollen wir wissen, ob es genetische Grundlagen für Intelligenzunterschiede zwischen ethnischen Gruppen gibt? Hochschullehre hat nicht die Aufgabe, den Lernenden die Zumutungen des Lebens, des Denkens, der Kunst und der Geschichte zu ersparen, sondern im Gegenteil. Freiheit heißt, Rechte gegen andere zu haben, aber auch Pflichten gegen sich selbst.
Wissenschaftsfreiheit und Wissenschaftsverantwortung, so heißt der Vortrag des Rechtsphilosophen und Strafrechtlers Reinhard Merkel. Er hat ihn am 20. September 2019 gehalten als Festvortrag anlässlich der Jahrestagung der Leopoldina. Die Nationale Akademie der Wissenschaften hatte ihre Gelehrten zur Jahrestagung eingeladen nach Halle. Wissenschaft pflegen, Forschung vernetzen, wissenschaftliche Erkenntnisse in die Öffentlichkeit tragen, zu informierten Entscheidungen beitragen, das sieht die Akademie, die Leopoldina, als ihre Aufgabe. Einen Monat später, also einen Monat nach Merkels Rede, wird Bernd Lucke, AfD-Mitbegründer und Professor an der Universität Hamburg, von Studentinnen und Studenten daran gehindert, eine Vorlesung über Makroökonomie zu halten. Anfang November titelt der Spiegel dann Meinungsfreiheit über echte und gefühlte Grenzen des Sagbaren. Klar, das konnte Reinhard Merkel vorher nicht wissen, aber gerade in seiner Allgemeingültigkeit ist sein Vortrag über die Frage, was Wissenschaft darf, soll oder muss, für uns interessant. Also folgt Reinhard Merkel in der nächsten Dreiviertelstunde ins Spannungsfeld zwischen Wissenschaftsfreiheit einerseits und Wissenschaftsverantwortung andererseits. Und auch er, ihr hört's gleich, schaut als erstes ins Grundgesetz.
Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei, heißt es in Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes. Dass im Jubiläumsjahr zu dessen 70. Geburtstag ein einschlägiger Vortrag mit diesem Satz beginnen muss, versteht sich. Nun mag das wie der Auftakt einer verfassungsrechtlichen Abhandlung klingen, aber damit will ich Sie nicht behelligen. So spannend die Fragen sind, mit denen die Judikatur zur Freiheit der Wissenschaft schon befasst war. Für unsere Zwecke genügt eine Skizze der Grundstruktur, die das Gericht dem Wortlaut der Norm eingeschrieben hat. Dass die Freiheit von Forschung und Lehre zuerst und zuletzt eine Freiheit derer zu sein hat, die forschen und lehren, liegt auf der Hand. Sie garantiert ihnen vor allem ein Abwehrrecht gegen Eingriffe von außen. Freiheit bedeutet hier Autonomie, Einrichtung und Betrieb alles dessen, was Wissenschaft heißen kann, nach den Maximen ihrer eigenen Logik und nicht nach den Maßgaben externer Interessen. Aber der Schutzraum des Artikels 5 Absatz 3 reicht weit über das individuelle Abwehrrecht hinaus. Er umfasst die Wissenschaft als soziales System, schützt auch die Institutionen, in denen sie betrieben wird, gewährleistet daher den Hochschulen selbst, ja jeder einzelnen Fakultät grundrechtlichen Schutz und erstreckt ihn auf alle Einrichtungen außer universitärer Forschung. Mehr als das, die Funktion dieses Schutzes erschöpft sich nicht in einem Abwehrrecht gegen Interventionen von außen. Artikel 5 Absatz 3, sagt das Bundesverfassungsgericht, enthält eine grundlegende Wertentscheidung des Staates, der sich als Kulturstaat versteht. Sie verpflichtet ihn, Bestand und Entwicklung der freien Wissenschaft nicht nur zu schützen, sondern zu fördern und durch personelle, finanzielle und organisatorische Mittel zu sichern. Man sieht, der juristische Mantel wissenschaftlicher Freiheit ist außerordentlich weit. Aber warum genau? Was sind die Gründe für diesen emphatischen Nachdruck einer grundrechtlichen Gewährleistung, die sich ja nicht von selbst versteht und deren Fundament uns in der Gewissheit ihres Daseins leicht aus dem Blick gerät? Das ist die erste der drei Fragen, denen ich mich nun zuwende. Die zweite schließt daran an. Welche Reichweite verbirgt ein solches Fundament für jene Freiheit? Welche Grenzen dürfen oder müssen ihr gezogen werden? Oder schärfer, gibt es so etwas wie verbotenes Wissen? Und das führt zu meiner dritten Frage: Wer ist, falls es sie gibt, für die Sicherung dieser Grenzen verantwortlich? Und wer, wenn sie überschritten werden? Öffnet man so den Blick für andere Fragen als die des Verfassungsrechts, dann bieten sich neben dem Geburtstag des Grundgesetzes noch weitere Daten zur feierlichen und weniger feierlichen Erinnerung. Vor 100 Jahren erschien Max Webers berühmter Vortrag »Wissenschaft als Beruf«. Ein Jahr zuvor ein schroffer Antipode, der erste Band von Oswald Spenglers »Untergang des Abendlands«. 360 Jahre vorher war der Index Librorum Prohibitorum der katholischen Kirche in Kraft getreten und blieb dies noch bis 1966, fast 50 Jahre, also nach Webers Vortrag. Der Index war voll von Werken der Wissenschaft. Mit manchen hatte der fromme Zensor leichtes Spiel. Nicht einmal die Angabe der Titel war erforderlich. Bei David Hume zum Beispiel, neben dessen Namen der knappe Vermerk stand, Opera Omnia. Vor 420 Jahren wurde Giordano Bruno in Rom auf den Scheiterhaufen gesetzt, nicht zuletzt für seine astronomische Lehre, die das geozentrische Weltbild der Kirche verwarf und weitere belebte Planeten neben der Erde für wahrscheinlich erklärte. Wissenschaft, so lehrt uns das Beispiel, kann zur Gefahr werden für den, der sie betreibt. Was sie für Bruno selbst gefährlich machte, war freilich die Annahme seiner Richter, sie sei eben dies für andere. Für die Autorität der kirchlichen Lehre und damit zuletzt für die Ordnung, die Sicherheit, den Frieden der Gemeinschaft. Das wirft ein erstes Streiflicht auf einen vertrackten Zusammenhang. Scheiterhaufen für Heretiker kennen wir nicht mehr. Aber die Gefährlichkeit der Wissenschaft und in ganz anderen Dimensionen als zu Brunos Zeiten sehr wohl. Ganz gewiss für die Gesellschaft, aber manchmal auch und trotz Artikel 5 Absatz 3 für die Wissenschaftler selbst. Auf beides komme ich zurück. Zunächst aber zur ersten meiner drei Grundfragen. Was genau sind die Gründe für den hohen Verfassungsrang der wissenschaftlichen Freiheit? Eine Antwort müsste naturgemäß klären, was überhaupt zur Wissenschaft gehört und daher jenen besonderen Schutz verdient. Das wäre freilich Gegenstand eines eigenen Vortrags. Ich will es hier bei einem etwas apodiktischen Hinweis belassen. Das Bundesverfassungsgericht begnügt sich übrigens ebenfalls mit einer knappen und bemerkenswert unbefangenen Definition. Wissenschaft sei alles, was nach Inhalt und Form als ernsthafter, planmäßiger Versuch zur Ermittlung der Wahrheit anzusehen sei. Nun hat die Philosophie im Umgang mit der Idee der Wahrheit, die sich als metaphysischer Singular formulieren ließe, jede Unbefangenheit längst verloren. Wir wollen uns deshalb mit einem Begriff des Wissenschaftlichen begnügen, der auf das Wahrheitspathos verzichtet und ein wenig präziser ist als der des Verfassungsgerichts. Er statuiert drei Kriterien. Wissenschaft strebt erstens auf methodisch kontrollierte Weise nach neuen Erkenntnissen. Sie setzt zweitens auf Seiten der Wissenschaftler einen Modus des Handelns, wenn man so will, ein wissenschaftliches Ethos voraus, das man epistemische Rationalität nennen kann. Und diese wiederum muss sich drittens einfügen in den Zusammenhang einer Forschungstradition, die bestimmte Grundbegriffe, geteilte Überzeugungen, offene Fragen, ungelöste Probleme und weitere Elemente umfasst, kurz das ausmacht, was mit Thomas Kuhns berühmtem Begriff Paradigma heißt. Damit sind ersichtlich keine scharfen Grenzen zu ziehen. Ein guter Anlass übrigens, sich zu erinnern, dass die Wissenschaft auch Randbereiche integriert, in denen sich ihre Freibeuter umtreiben. Betrüger, Scharlatane, Dummköpfe, Demagogen. Aber irgendwann, und das bezeichnet einen Unterschied zu den meisten anderen Systemen der sozialen Welt, werden sie vom freien Spiel der epistemischen Rationalität erwischt und aus dem Verkehr gezogen. Ignorieren wir die pathologischen Fälle und bleiben bei den fraglosen Formen der Wissenschaft. Was ist der Grund ihres besonderen Schutzes? Eine naheliegende anthropologische Vermutung findet sich im ersten Satz der Metaphysik des Aristoteles. Alle Menschen streben nach Wissen von Natur aus. Das mag man als den Ursprung auch der wissenschaftlichen Neugier begreifen, die sich dann entfaltet, menschheitsgeschichtlich wie im Leben der Einzelnen. Auf einer höheren Stufe epistemischer Rationalität wird sie zum Staunen und schließlich zu jener Ehrfurcht und Bewunderung, die wir nach Kants berühmtem Diktum vor dem bestirnten Himmel über uns und dem moralischen Gesetz in uns empfinden. Die Wissenschaft, heißt es in genau diesem Sinn in Goethes Maximen und Reflexionen, hilft uns vor allem, dass sie das Staunen, wozu wir von Natur berufen sind, erleichtere. Nun, gewiss. Aber ein tragfähiges Fundament für einen besonderen grundrechtlichen Anspruch begründet das nicht. Die Natur versieht uns außer mit der Neugier noch mit allerlei weiteren Dispositionen, dem Drang zu spielerischer Bewegung etwa und dem Sexualtrieb, für die, wenn ich recht sehe, kein Verfassungsgeber je auf die Idee verfallen ist, eine spezifische Protektion zu normieren, die über den Schutz der allgemeinen Handlungsfreiheit hinausginge. Es hat wohl etwas Sinnbildliches, dass Augustinus, der keine Wahrheit neben der kirchlichen Lehre gelten ließ, in seinen Confessiones die wissenschaftliche Neugier neben den Sexualtrieb stellt und beide als Laster verwirft. Im Übrigen führt von der aristotelischen Urform anthropologischer Neugier schwerlich eine zwanglose Linie bis in die Labyrinthe der theoretischen Physik oder der Molekulargenetik. Wer die wissenschaftliche Freiheit zuletzt auf die Neugier ihrer Inhaber gründet, zieht sich daher den Verdacht zu, einem Privileg für die extravaganten Neigungen einer Elite das Wort zu reden. Immerhin, Staunen, Neugier und Ehrfurcht ließen sich ja auch als kollektive Dispositionen der Menschheit begreifen. Dann wird ihre Bedeutung, so könnte man sagen, von dem Umstand nicht berührt, dass sie sich in der besonderen Form der Wissenschaften nur bei wenigen manifestieren. Deren Rolle könnte man als die von beauftragten Treuhändern eines universellen Leitmotivs der Gattung verstehen. Der Gedanke ließe sich ausweiten. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Jonathan Glover, einem der bedeutendsten Moralphilosophen der Gegenwart. Er fragte mich, ob ich es für einen Verlust hielte, wenn die Menschheit aus dem Kosmos verschwände. Und wenig fantasiebegabt, wie ich bin, fiel mir niemand ein, für den das dann noch ein Verlust sein könnte, also sagte ich nein. Er lachte, schüttelte den Kopf und erwiderte: Im menschlichen Geist kommt das Universum zum Bewusstsein seiner selbst. Ohne uns fiele es zurück in die Nacht vor unserem Erscheinen. Der Kosmos selbst wäre der große Verlierer unseres Verschwindens. Die Idee gefiel mir. Gewiss, man mag mit guten Gründen bezweifeln, dass wir die einzigen bewusstseinsfähigen Wesen im Universum sind. Aber wenn wir uns diese traditionelle Anmaßung des Homo sapiens hier noch einmal erlauben, dann wird man sagen dürfen, dass erst in den Formen und Resultaten der Wissenschaft das kosmische Selbstbewusstsein im profundesten Sinn zu sich selbst kommt oder sich doch in jenem staunenswerten Ausmaß zu bespiegeln weiß, das wir heute kennen. Hinzu kommt dies: Das Begreifen der äußeren Welt ist für den Menschen stets auch eine Weise des Verstehens seiner selbst. Gnoti sauton, erkenne dich selbst, lautete die Inschrift über dem Tempel der Pythia in Delphi, Emblem und Urbild einer Menschheitsmaxime. Erst mit ihr zusammen wird das berühmte Sapere Aude Immanuel Kants zur vollständigen Signatur der Aufklärung. Das alles ist plausibel. Aber auch die regulative Idee einer zum immer höheren berufenen Menschheit ergibt in der kalten Welt verfassungstheoretischer Legitimation keinen hinreichenden Grund für ein Privileg wie das des Artikels 5 Absatz 3. Vor dem nüchternen Blick auf die immensen Kosten des heutigen Wissenschaftsbetriebs verblasst die Vorstellung, in ihm manifestiere sich vor allem eine kosmische Berufung zur lebensfernen Fata Morgana. Diese Kosten erinnern uns nun an eine dritte und weitaus handfestere Möglichkeit, den besonderen Schutz für die Freiheit der Wissenschaften zu begründen. An den im Wortsinne unermesslichen Nutzen, den sie für unzählige Lebensbelange der Menschheit gestiftet und befördert haben. Den unermesslichen Schaden, zu dem sie ebenfalls beigetragen haben, wollen wir nicht vergessen. Und ich komme darauf zurück. Dieser Nutzen ist eine Funktion der Gesamtheit wissenschaftlicher Erkenntnisse, die in irgendeiner Weise technisch und für die lebenspraktischen Bedürfnisse des Menschen verwendbar sind. Nun weiß man seit langem, dass ein so komplexes System wie die heutige Wissenschaft, reguliert von einer Vielzahl esoterischer Methoden und Maßgaben, bei weitem besser und produktiver funktioniert, wenn man ihm die Freiheit der internen Selbststeuerung belässt, als wenn es externen Zwängen unterworfen würde. Freiheit, so ließe sich das zusammenfassen, wird der Wissenschaft garantiert im Tausch gegen ihre soziale Nützlichkeit und nur um deren Willen. Bei so viel glatter Deduktion werden Sie jetzt vielleicht nervös und ganz zu Recht. Denn hier öffnet sich ein weites Hinterland unklarer Fragen. Was heißt eigentlich Nutzen? Und was ist mit den zahllosen Spielarten der Wissenschaft, deren Nutzen, jedenfalls im Sinne einer ökonomischen oder sozialpolitischen Verwertbarkeit, schlechterdings nicht zu erkennen ist? Welchen sozialen Nutzen haben die Experimente der Physiker am Large Hadron Collider des CERN, dessen Betrieb sich die beteiligten Staaten viele Milliarden kosten lassen? Welchen Nutzen die Theorien der Kosmologen, die der reinen Mathematik, welchen die zahlreichen geisteswissenschaftlichen Disziplinen, die sich mit nichts anderem befassen als mit längst vergangenen Zeiten, Kulturen und Lebensformen? Die offensichtliche Antwort lautet keinen. Und einen, der sich als Verwertbarkeit für die Zwecke externer Interessen verstehen ließe, müssen sie auch nicht haben. Daraus folgt freilich nicht, dass der in Festreden beliebte Satz richtig wäre, Wissenschaft oder doch einzelne ihrer Bereiche würden um ihrer selbst willen betrieben. Forscher, so heißt es in der einschlägigen europäischen Charta von 2005, sollten ihre Forschung in den Dienst der Menschheit stellen. Ich bin nicht sicher, wie das gemeint ist und ob die Forderung nicht über das legitime Ziel ihres Anliegens hinausschießt. Was sich aber sagen lässt, ist dies: Wissenschaft wird in jeder ihrer Formen um der Menschen willen betrieben. Also zuletzt doch zu deren Nutzen. Damit kommt freilich ein anderer und erheblich weiterer Nutzenbegriff ins Spiel als der der Ökonomie, der Sozialpolitik, der Medizin oder irgendeiner anderen lebenspraktischen Sphäre. Er schließt jenen Nutzen ein, auf den die kantische Maxime des Sapere Aute und das Gnoti Sauton des delphischen Orakels hinweisen. Man verstehe das nicht falsch. Ich glaube nicht, dass man den Wissenschaften eine moralische Verbesserung der Menschheit zutrauen kann. Gleichwohl tragen sie alle, auch und gerade die vermeintlich Nutzlosen, zu etwas bei, das sich, wenn der altmodische Ausdruck noch gestattet ist, als geistiger Rang dieser im Guten wie im Bösen erstaunlichen Spezies bezeichnen lässt. Das hilft mir nun, die verbliebene Lücke im legitimationstheoretischen Argument für den Verfassungsstatus der Wissenschaftsfreiheit zu schließen. Und zwar mit einem Begriff, der in der Leitentscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 1973 auftaucht. Ein Staat, heißt es dort, der sich als Kulturstaat begreift, habe für die Freiheit der Wissenschaften einzustehen. Gewiss ist die Berufung auf einen so undeutlichen Begriff wie den der Kultur kein Beweis für die Notwendigkeit der Wissenschaftsfreiheit. Einen solchen Beweis gibt es naturgemäß überhaupt nicht. Aber man betrachte die Wissenschaftssphäre des Kulturstaats einmal ex negativo und denke sich alle Wissenschaften, die keinen ökonomischen oder sozialpolitischen Ertrag versprechen, aus dem Schutzbereich des Artikels 5 Absatz 3 weg. Das gäbe sie der Bedeutungslosigkeit und dem allmählichen Verschwinden preis. Was bliebe, wäre kein Kultur-, sondern ein Banausenstaat. Ein Staat, der die kulturelle Lebensform seiner Gesellschaft an einer bedeutenden Stelle strangulierte. Das wäre, wie man heute so sagt, nicht mehr mein Land. Mit dieser etwas dezisionistischen Antwort beschließe ich nun meine erste Frage, die nach den Gründen für den hohen Verfassungsrang der Wissenschaftsfreiheit, und wende mich meiner zweiten zu. Wo liegen die Grenzen dieser Freiheit? Spätestens seit dem Beginn ihrer Emanzipation von der kirchlichen Vormundschaft in der Renaissance folgte den Wissenschaften oder doch den technisch Verwertbaren unter ihnen der Verdacht einer unzulässigen Hybris wie ein Schatten. Der Gedanke selbst ist älter. Im 26. Gesang des Infernos seiner göttlichen Komödie erzählt Dante eine bemerkenswerte Geschichte. Unter den zahllosen Flammen, die er im achten Teil der Hölle sieht und deren jede einen armen Sünder einschließt, gibt es eine, die in der Mitte geteilt ist. Auf seine Frage, wer sich darin befinde, erklärt ihm sein Führer Vergil, es seien Odysseus und Diomedes. Sie büßten für ihre List bei der Eroberung Trojas. Die Bitte Dantes, die Insassen dieser Doppelflamme zum Sprechen zu bringen, wird ihm erfüllt. Und Odysseus erzählt seine Geschichte. Und nun erfährt der verblüffte Leser von einer ganz anderen Schuld als der des Täuschungsmanövers mit dem trojanischen Pferd. Er habe, sagt Odysseus, nachdem er Kirke verlassen hatte, seinen Trieb, die Welt zu erforschen, nicht zügeln können. So habe er die Mannschaft seines Schiffes überredet, die Säulen des Herakles, die Felsen zu beiden Seiten der Meerenge von Gibraltar, zu durchfahren. Sie markierten damals das Ende der Welt und waren mit der warnenden Inschrift des Herakles versehen, nicht mehr weiter. Diese Hybris, nicht Tieren gleich zu leben, nein, Tugend zu erringen und Erkenntnis, sagt Odysseus, habe ihm und der Mannschaft den Tod gebracht. Ein verheerender Sturm habe das Schiff sinken lassen. Das archaische Urbild verbotenen Wissens ist die Frucht am paradiesischen Baum der Erkenntnis, von der zu essen die Schlange Adam und Eva verführt. Gewiss, ein religiöser Mythos und eine allegorische Fabel sagen uns nichts mehr über die Grenzen heutiger Wissenschaft. Dem genaueren Blick bieten sie aber zwei aufschlussreiche Hinweise. Die biblische Geschichte handelt von Folgen der Erkenntnis, die sich in einem umwälzenden, einem transformativen Effekt auf die gesamte Lebensform manifestieren, der Vertreibung aus dem Paradies. Und in Dantes Fabel verschärft sich dieser Effekt zur vollständigen Zerstörung. Der zweite erhellende Aspekt bei der Geschichte ist der Umstand, dass die verbietende Macht einen transzendenten Status hat, der für die gesamte Menschheit verbindlich ist. Die Gottheit im Alten Testament, die fraglose Gewissheit über die Grenzen der Welt in Dantes Erzählung. Ich schlage vor, beide Perspektiven auch für unsere heutige Frage nach den normativen Schranken der Wissenschaft einzunehmen. Angesichts des hohen Rangs der Wissenschaftsfreiheit müssen legitime Grenzen dem Schutz vor außergewöhnlich schwerwiegenden Folgen der Wissenschaft dienen. Transformativen für die Gesellschaft oder destruktiven für die Menschheit. Was den zweiten Aspekt unserer historischen Parabeln angeht, den eines transzendenten Hüters jener Grenzen, so müssen wir ihn naturgemäß ein wenig säkularisieren. Wie genau, ist nicht ganz leicht zu sagen. Festhalten wird man dürfen, dass es um mehr gehen muss als um nationale Belange, nämlich um solche der Menschheit. Bevor das herakleische Zeichen nicht mehr weiter erreicht, ein Wissensverbot statuiert und dessen zwangsrechtliche Sicherung begründet werden kann. Der moderne Garant der Grenzsicherung, das soll damit gesagt sein, bedarf einer Art globaler Autorität. Lassen Sie mich nun zunächst aussondern, worum es im Folgenden nicht geht. Dass es verbotene Formen der Forschung gibt, ist trivial. Und dass sie in der Wissenschaftsgeschichte immer wieder vorkamen, leider auch. Von der Tuskegee-Syphilis-Studie in Amerika, bei der zahllose Probanden mit tödlicher Folge darüber getäuscht wurden, dass sie statt der Standardbehandlung gegen Syphilis wirkungslose Placebos erhielten, bis zu den Humanexperimenten der Nazis. Selbstverständlich muss jede Forschung die Grundrechte ihrer direkten Adressaten beachten. Das ist heute weitgehend gewährleistet. Beiläufig: Manche Studien auch der jüngeren Vergangenheit, denen wir wegweisende Einsichten verdanken und die zu ihrer Zeit niemand als unzulässig empfand, wären heute nicht mehr möglich. Ein Experiment wie das berühmte von Stanley Milgram im Jahr 1961, das einen beklemmenden Blick in die seelischen Abgründe des Normalmenschen freigab, hätte keine Chance mehr auf Billigung durch eine Ethikkommission. Das Risiko einer anschließenden Erschütterung der Probanden über sich selbst wäre zu hoch und zu gravierend, um genehmigungsfähig zu sein. Nicht erörtern will ich auch die Problematik des sogenannten Dual-Use Research of Concern. Das sind Forschungen, deren Resultate einerseits guten Zwecken dienen, andererseits aber von Dritten mit verheerenden Folgen missbraucht werden können. Es geht also nicht um Wissen, das man nicht anstreben sollte, sondern im Gegenteil, um Erkenntnisse, die in vielen Hinsichten segensreich wären und freilich in anderen katastrophal. DFG, Leopoldina und der Ethikrat haben Strategien zum Umgang damit erarbeitet. Sie weisen die Verantwortung der Kontrolle nicht dem Gesetzgeber, sondern dem Wissenschaftssystem selbst zu. Ich halte das für richtig und damit mag es hier sein Bewenden haben. Genauer betrachten will ich aber die Frage, ob es wissenschaftliche Erkenntnisse geben kann, die als solche verboten sind, die wir nicht haben sollten, Und die zu haben wir deshalb mit guten moralischen Gründen auch nicht wollen können. Zwei Formen solchen Wissens mag man unterscheiden. Einen, deren materielle Folgen für uns destruktiv oder hochgradig gefährlich wären, und eine zweite, deren mentale Folgen im Bewusstsein vieler Menschen schädlich wäre, sei es für diese selbst, sei es für ihr Zusammenleben mit anderen. Zum erstgenannten Wissenstypus, dem gegebenenfalls materiell bösartigen, wollen wir wirklich wissen, wie sich etwa über eine globale Vernetzung von Deep Learning Systemen, der Artificial Intelligence, jene Superintelligenz erzeugen ließe, vor der Stephen Hawking die Menschheit eindringlich gewarnt hat? Sollten wir das wissen wollen? Die richtige Antwort lautet wohl nein. In anderen Fällen fällt sie schwerer. Wollen wir wissen, wie sich durch Genome-Editing der menschlichen Keimbahn mentale und physische Fähigkeiten des Menschen über die Naturgrenzen der Spezies hinaus verbessern ließen? Jede mögliche Antwort darauf erscheint mir zweifelhaft. Und jenseits einer Wirrnis kontroverser Intuitionen gibt es weltweit keinen Konsens dazu. Ein Verbot ließe sich auf diesen Befund nicht stützen. Schwieriger noch ist die Beurteilung des zweiten Wissenstypus, dessen mentale Folgen unser Menschenbild erschüttern oder die Wahrnehmung bestimmter Gruppen in der Bevölkerung bösartig infizieren könnten. Nun hat es solche Befürchtungen in der Geschichte immer gegeben und manche muten heute komisch an. Sie kennen vielleicht die Anekdote um Lady Wilberforce, Gattin eines anglikanischen Bischofs, der man 1860 Darwins Evolutionslehre erklärte und die daraufhin ausrief: Vom Affen, lassen Sie uns beten, dass es nicht wahr ist und wenn es wahr ist, dass es niemand erfährt. Aber der Trost in 150 Jahren möchte die Nachwelt über unsere Bedenken so lächeln wie wir über die englische Lady, steht uns leider nicht zur Verfügung. Wollen wir wissen, ob es genetische Grundlagen für Intelligenzunterschiede zwischen ethnischen Gruppen gibt? Nun werden Sie sagen, nichts spricht dafür, dass es sie gibt, und das ist ganz richtig. Aber das wäre ja gerade kein Grund, die Forschung, die so etwas klarstellte, zu unterbinden. Wollen wir eine solche Forschung? Wäre nicht schon sie suspekt? Nehmen wir an, die Resultate fielen anders aus als erwartet. Würden wir so etwas wissen wollen? Vieles spricht dafür, dass es sozial schädliche Folgen hätte. Wissen kann mehr sein als eine passive Ressource, nämlich aktiv und machtvoll. Es kann unser Denken und Handeln unmittelbar verändern und vielleicht auch zum Bösartigen. Das könnte ein Grund sein, die Forschung selbst zu unterbinden. Auch hier bin ich mir freilich unsicher. Ein anderes Beispiel bietet die Verhaltensgenetik. Eine ihrer Disziplinen kooperiert mit der Kriminologie. Sie untersucht genetische Grundlagen für psychopathische Dispositionen von Straftätern. Solche Grundlagen wirken selbstverständlich nicht deterministisch, aber im Zusammenspiel mit nachteiligen Umwelteinflüssen, vor allem mit Gewalterfahrungen in der frühen Kindheit, erhöhen sie signifikant das Risiko für die Betroffenen, selbst zu kriminellen Gewalttätern zu werden. Soll so etwas erforscht werden? Meine Antwort lautet ja, ganz gewiss, schon um mit betroffenen Kindern präventiv vernünftig umgehen zu können. Ich bin aber mehr als einmal Zeuge eines empörten Protests gegen diese Forschung gewesen. Kriminalbiologie ist unter Kriminologen seit langem ein Unwort. Historisch finden sich unter diesem Titel nicht nur Cesare Lombrosos naive Vermessung von Verbrecherschädeln, sondern auch die Exzesse des Rassenwahns der Nazis. Forschungen, die solchen Vorläufern auch nur in der Zielorientierung ähnelten, seien, heißt es, diskriminierend, menschenverachtend. Ihre möglichen Ergebnisse seien gleichgültig. Sie müssten verhindert werden. An den Fronten der Lebenswissenschaften, aber nicht nur dort, gibt es zahlreiche weitere Forschungen auf vermintem Gelände. Die sozialpsychologischen Einwände dagegen sind nicht immer leicht von der Hand zu weisen. Aber sie fordern tiefe Einschnitte in die Freiheit der Wissenschaft. Manche von ihnen sind sachlich verfehlt. Die Klärung, meine ich, jedes Einzelfalls sollte der innerwissenschaftlichen Kontrolle überlassen bleiben. Der Gesetzgeber hat hier, meine ich, jedenfalls derzeit nichts zu suchen. Damit bin ich bei meiner dritten und letzten Frage, der nach der Verantwortung. Das ist ein komplexer Begriff mit zahlreichen Bedeutungen. Für unsere Zwecke genügt die Unterscheidung zweier Grundformen, einer prospektiven, vorausschauenden und einer retrospektiven, die sich auf Vergangenes bezieht. Prospektive Verantwortung ist gebunden an das Innehaben einer bestimmten Rolle, kraft deren man für den Verlauf der Dinge in einem bestimmten Zusammenhang zuständig ist. Retrospektive Verantwortung bedeutet dagegen, für ein vergangenes Handeln oder Unterlassen rechenschaftspflichtig zu sein. Zwischen beiden Formen gibt es zahlreiche Verbindungen. Wer prospektiv zuständig ist für das Unterbleiben eines Vorgangs, wird retrospektiv verantwortlich gemacht, wenn er diesen Vorgang herbeiführt. Im Übrigen begründet Verantwortung stets eine dreistellige Relation. Jemand ist verantwortlich für etwas vor einer Instanz, der die Verantwortung geschuldet ist. Das alles trifft naturgemäß auch für die Wissenschaften und ihre Akteure zu. Beginnen wir mit der retrospektiven Verantwortung. Kann sie Forscher treffen, wenn andere, Machthaber der Politik etwa, ihre Ergebnisse zu vielleicht verheerender Anwendung bringen? Erwin Chagaff, einer der bedeutenden Biochemiker des vergangenen Jahrhunderts, schreibt in einem seiner Essays: Als das Artemision, eines der Weltwunder der Antike, 356 vor Christus in Flammen aufging, wurde ein Mann verhaftet, der gestand, den Brand gelegt zu haben, um seinen Namen unsterblich zu machen. Als die Richter ihn verurteilten, bestimmten sie, dass sein Name in Ewigkeit unbekannt bleiben solle. Nichts dergleichen bleibt für immer unbekannt. Der Mann hieß, wie die Welt alsbald erfuhr, Herostratos. Chagaff fährt fort. Wenn Herostrat die Unsterblichkeit verdient hat, weil er den Artemis-Tempel niederbrannte, so dürfte vielleicht der Mann, von dem er die Streichhölzer erhielt, nicht ganz zu vergessen sein. Ich bin dieser Mann. Das ist für einen Wissenschaftler ein im Wortsinne trostloser Satz. Er zielt allegorisch auf die kausale Rolle der Naturwissenschaften für vieles katastrophale Unheil des vergangenen Jahrhunderts und macht sie dafür verantwortlich. Aber Kausalität ist keine hinreichende Grundlage für Verantwortung. Und so gibt es auch radikal abwehrende Stimmen. Arnold Gehlen schreibt in seiner Anthropologie: Für den Fortschritt von Wissenschaft und Technik, einschließlich seiner zahllosen Folgen, sei schlechthin niemand verantwortlich, denn dieser Fortschritt sei ein Lebensgesetz der Menschheit. Doch das überzeugt nicht. Zu dicht sind heute viele Sphären der Forschung mit ihrer absehbaren Anwendung verbunden, um einen generellen Dispens der Forscher zu erlauben. Beispielhaft für die Möglichkeit einer Verantwortung der Wissenschaft für ihre Folgen steht das Manhattan-Projekt von 1942. Die beteiligten Physiker hatten den Bau der Atombombe selbst gefordert und dann verwirklicht. Gewiss, 1942 war diese Forderung noch mit der Furcht zu rechtfertigen, das Hitler-Regime könnte die Bombe zuerst in die Hände bekommen. Aber Rechtfertigung setzt Zurechnung voraus und also Verantwortung. den späteren Abwurf über einem schon besiegten Land, ein schweres Kriegsverbrechen, wird man den Physikern nicht zurechnen. So wenig übrigens wie Otto Hahn, der mit der Entdeckung der Kernspaltung eine Voraussetzung dafür geliefert hat. Ethik und Recht kennen ausgefeilte Regeln normativer Zurechnung. Sie gelten auch für die Sphären der Wissenschaft. Die Spezifika ihrer dortigen Anwendung sind freilich noch wenig geklärt und wären ebenfalls Thema eines eigenen Vortrags. Was jedenfalls bleibt und wohl für immer einen finsteren Schatten wirft, ist Chagavs bittere Allegorie. Die Zündhölzer für die Brandstifter der Zukunft sind längst in anderen Händen als denen der Wissenschaft. Das deutet nun zum Schluss auf die Aufgabe, die der prospektiven Verantwortung der Wissenschaften zufällt. Und das ist freilich, wie man so sagt, ein weites Feld. Es weist eine Reihe offener Flanken auf zu Fragen, von denen schon die Rede war, solchen der retrospektiven Verantwortung und vor allem zu solchen der Grenzen wissenschaftlicher Freiheit. Auch das, noch einmal, wäre Gegenstand eines eigenen Vortrags. Hier soll es mit drei ganz knappen Anmerkungen sein Bewenden haben. Wir brauchen erstens einen weiteren Ausbau der Institutionen innerhalb des Wissenschaftssystems, die für normative Grenzfragen der Forschung zuständig sind und den einzelnen Forschern Rat und Hilfe im Umgang damit bieten. Wir brauchen zweitens ein stabiles System dauernder Kommunikation zwischen Wissenschaft, Politik, Gesellschaft und Medien, in dem Grenzfragen der wissenschaftlichen Freiheit, die zugleich Menschheitsfragen sind, verhandelt werden können. Ob und in welchem Maß und zu welchen Zwecken wir in die menschliche Keimbahn intervenieren und die Spezies Homo sapiens sapiens verändern dürfen, ist eine Frage, die nicht allein von der Politik beantwortet werden kann und von der Wissenschaft selbst schon gar nicht. Und eben mit Blick darauf brauchen wir drittens ein globales Regime völkerrechtlicher Verträge, in denen vor allem die Verfahren geregelt werden, die in jedem Einzelfall die Bestimmung neuer Grenzen der Wissenschaft und ihrer Freiheit ermöglichen. Lassen Sie mich schließen mit einer Art höchst persönlichem Anliegen. Gerade das Bestehen normativer Grenzen der Wissenschaft erhöht den Wert der Freiheit, die ihr innerhalb dieser Grenzen garantiert bleibt. Das begründet eine treuhänderische Pflicht. Gefahren, die ihrer Freiheit aus den Sphären ihrer eigenen Zuständigkeit drohen, sollten die Wissenschaft daher besonders alarmieren. Max Weber hat in seinem Vortrag vor 100 Jahren den Typus des Hochschullehrers getadelt, der das Katheder zur Propaganda seiner Weltanschauung missbraucht. Heute erleben wir eine nachgerade umgekehrte Entwicklung. Einen zunehmenden Druck auf die Lehrenden, den Sprach- und Denk- und Gesinnungsbefehlen, die der wachsenden Moralisierung aller sozialen Verkehrsformen entstammen, auch akademische Resonanz zu verschaffen. Dieser Druck ist vornehmlich studentischer Provenienz, aber die Lehre ist Teil der Wissenschaft und zu ihr gehören die Lernenden genauso wie die Lehrenden. Wie meist in solchen Fällen sind die USA das Versuchslabor der einschlägigen Dynamik. Das geschärfte Sensorium der Hypermoral entdeckt Zumutungen, Mikro- oder auch Makroaggressionen in zahllosen Inhalten der akademischen Lehre. Ehedem unverdächtig werden sie nun als Angriffe auf verletzliche soziale Gruppen durchschaut. Allenfalls mit vorherigen Trigger Warnings dürften sie in der Lehre noch erwähnt werden. Besser sei es aber, sie aus den Hochschulen zu verbannen und wenn möglich ihre Urheber ebenfalls. Beispiele: Ovids Metamorphosen mit der allerdings düsteren Szene der Vergewaltigung und Verstümmelung der Philomela durch Theroes. Entlarven heißt es, ihren Autor als misogynen Menschenfeind. In Shakespeares Kaufmann von Venedig biete die dunkle Figur des Shylock eine Projektionsfläche für Antisemiten. Ovid, so die nachdrücklich erhobene Forderung, müsse aus dem akademischen Unterricht verschwinden. Shakespeare dürfe nur noch mit Stücken zugelassen werden, die von der Zensur approbiert würden. Andere Werke der Weltliteratur stehen ebenfalls auf diesem neuen Index Librorum Prohibitorum und weitere werden folgen. Im Harvard Crimson, dem studentischen Journal der Harvard-Uni, wurde vor 5 Jahren die Abschaffung der akademischen Freiheit gefordert. Sie sei durch akademische Gerechtigkeit zu ersetzen. Ich fürchte, in Deutschland steht uns etwas Ähnliches bevor. Und ich hoffe, dass die Lehrenden an unseren Universitäten dem Druck dieser verfehlten Moral nicht nachgeben. Hochschullehre hat nicht die Aufgabe, den Lernenden die Zumutungen des Lebens, des Denkens, der Kunst und der Geschichte zu ersparen, sondern im Gegenteil, sie diesen Zumutungen auszusetzen und ihnen Wege des vernünftigen Umgangs damit zu erschließen. Auch das gehört zur Verantwortung der Wissenschaft. Freiheit heißt, Rechte gegen andere zu haben, aber auch Pflichten gegen sich selbst. Erlauben Sie mir ein letztes Mal, Max Weber zu zitieren und meine Rede etwas unbescheiden mit dem Schluss der seinigen vor 100 Jahren zu beenden. Für alle jene, die auf neue Propheten und Heilande harren, ist die Lage die gleiche, wie sie aus jenem schönen, unter die Jesaja-Orakel aufgenommenen edomitischen Wächterlied aus der Exilszeit klingt. Es kommt ein Ruf aus Seir in Edom. Wächter, wie lang noch die Nacht? Der Wächter spricht, es kommt der Morgen, aber noch ist es Nacht. Wenn ihr fragen wollt, kommt ein andermal wieder. Das Volk, dem das gesagt wurde, hat gefragt und geharrt durch mehr als 2 Jahrtausende und wir kennen sein erschütterndes Schicksal. Daraus wollen wir die Lehre ziehen, dass es mit dem Sehnen und Harren allein nicht getan ist und es anders machen, an unsere Arbeit gehen und der Forderung des Tages gerecht werden, menschlich sowohl wie beruflich. Die aber ist schlicht und einfach, wenn jeder den Dämon findet, der seines Lebens Fäden hält. Haben Sie vielen Dank.
Reinhard Merkel, emeritierter Rechtswissenschaftler der Universität Hamburg, lässt seinen Vortrag über Wissenschaftsfreiheit und Wissenschaftsverantwortung in die Sätze münden, mit denen der Soziologe und Ökonom Max Weber 1919, also 100 Jahre vorher, seinen Aufsatz über Wissenschaft als Beruf beendet hat. Wir halten fest. Die Freiheit von Wissenschaft und Forschung ist nicht grenzenlos. Es gibt Grenzen, die verantwortungsvolle Wissenschaft selbst und im Austausch definieren muss. Freiheit heißt, Rechte gegen andere zu haben und Pflichten gegen sich selbst, sagt Merkel. Seinen Vortrag hat er am 20. September 2019 auf Einladung der Leopoldina, der Nationalen Akademie der Wissenschaften, in Halle gehalten. Ich freue mich, wenn ihr auch morgen Abend wieder dabei seid im Hörsaal. Wir senden dann 30 Jahre nach dem Fall der deutsch-deutschen Grenze Vorträge, die unter dem Titel Ostdeutsche Verwerfung, der lange Schatten der ökonomischen Abwertung gehalten wurden, auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Mein Name ist Katja Weber und ich bedanke mich ganz herzlich für euer Interesse. Bis morgen hoffentlich. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.